Fritz, noch vor einer Woche wussten wir nicht, wie die KI-Zukunft sich auch nur in den nächsten paar Wochen verändern würde. Wir wussten nur, irgendwas kommt da auf uns zu.
Ja, es lag in der Luft. Es lag in der Luft, dass aus dem Hause OpenAI mal wieder was Neues kommt.
Da gab es subtile Hinweise, sag ich mal so. Ja. Also Sam Altman, der
hat deine Todessterne auf Twitter gepostet. Sehr subtil.
Genau, also das war ein Schritt. Also Sam Altman, der CEO von OpenAI, also der Firma hinter ChatGPT, der war fast auf so einer Art Welttournee in den letzten Wochen, war in Podcasts zu Gast, hat immer mal wieder darüber geredet, auch wie viel Angst er eigentlich hat vor dem, was er da gerade so baut mit seinen KI-Entwicklern. Und all das stand unter dem Vorzeichen, dass das nächste große KI-Ding unmittelbar bevorsteht, nämlich GPT-5. Und letzten Donnerstag ist es soweit gewesen. Es wurde veröffentlicht und sollte, zumindest wenn man dem Todessternbild, was er getwittert hat, glaubt, ja erstmal alles verändern, oder?
Diese neue Zahl nach dem GPT, die hat so einen gewissen mystischen Charakter auch in der KI-Welt, kann man sagen. Ja, weil wir eben miterlebt haben, wie groß die Sprünge waren von 2 zu 3 und von 3 zu 4. Und dementsprechend war dann auch die Erwartung, jetzt steht uns wieder so ein ganz großer Sprung bevor.
Ob das tatsächlich passiert ist, wissen wir ehrlich gesagt immer noch nicht zu 100%, weil dafür braucht man ein bisschen mehr Zeit, wahrscheinlich Monate mit diesem neuen KI-Modell. Aber wir hatten einige Tage, wir haben uns natürlich seitdem das neue Modell veröffentlicht ist, ausgiebig damit beschäftigt. Wir haben unsere eigenen Tests damit gemacht, unsere ganz speziellen Prüfungen damit eingesetzt. Und deshalb kümmern wir uns heute in einer ganz besonderen Folge um das so oder so wahrscheinlich wichtigste KI-Modell des Jahres, nämlich GPT-5.
Wir reden heute darüber, was ist dieses neue GPT-5 eigentlich und wie funktioniert es genau? Was kann das Modell besser als seine Vorgängermodelle? Und warum sind einige Leute trotzdem gerade ein bisschen enttäuscht und wollen genau eigentlich dieses Vorgängermodell zurückhaben?
Das ist der KI-Podcast. Ich bin Gregor Schmalzried.
Und ich bin Fritz Espeler.
GPT-5 ist veröffentlicht. Das haben sicherlich jetzt auch alle mitbekommen. Das stand groß in der Presse. Aber was bedeutet das eigentlich? Also, wenn man ChatGPT benutzt, den größten Chatbot der Welt, den wichtigsten KI-Chatbot, den es so gibt, dann benutzt man nicht einfach nur ChatGPT, weil ChatGPT selbst streng genommen gar nicht die KI ist, sondern man nutzt ChatGPT, um auf eine KI zuzugreifen. Und diese KI ist das sogenannte Sprachmodell. Und dieses Sprachmodell, das man bisher die meiste Zeit benutzt hat von den typischen Anfragen, die man so hat im Alltag, das heißt GPT-4o. Das war bis vor ein paar Tagen das klassische, normale KI-Modell, was sich hinter ChatGPT verborgen hat. Übrigens auch dem Microsoft Copilot und ganz vielen anderen Anbietern.
Man kann sich das ein bisschen so vorstellen, also ChatGPT oder meinetwegen der Microsoft Copilot ist quasi das Auto oder das Cockpit, in das ich mich reinsetze. Und 4o ist dann der Motor, der eingebaut ist, der unter der Motorhaube quasi das Ding am Laufen hält. Aber das, was ich sehe, das Lenkrad und so weiter, das ist das Chat-Interface, das ist ChatGPT.
Und jetzt gibt es eben ein Update für diesen Motor, also nicht nur für das Auto, also für das Lenkrad oder vielleicht einen neuen Anstrich, sondern nein, wir machen tatsächlich einen komplett neuen Motor ins Auto hinein und im Auto selber ändert sich auch ein bisschen was. Und dazu gehört eben auch, dass, ja, die meisten Leute haben eben GPT-4o für die meisten Sachen benutzt, aber gerade hier im Podcast haben wir auch schon viel über die sogenannten Reasoning-KI-Modelle gesprochen. Die hießen bislang O1 und O3 und das war immer alles ein bisschen schwer zu erklären und glücklicherweise ist das jetzt direkt ein bisschen einfacher geworden, weil ab sofort gibt es GPT-5, das ist das Basismodell, das ist quasi das Upgrade zu GPT-4o und es gibt GPT-5 Thinking, heißt das. Also das ist quasi die Version von GPT-5, die erstmal ein bisschen nachdenken kann, die erstmal ein bisschen planen kann und dann zurückkommt mit der Antwort. Und all das soll in Zukunft in einem System vereinheitlicht sein. Das ist GPT-5. Also klingt erstmal nach einer tollen Sache soweit.
Entsprechend hoch waren also im Vorfeld die Erwartungen und dann kam es zur Produktvorstellung und das erste Zeichen war so ein bisschen da, dass vielleicht nicht alles super rund läuft mit diesem neuen Produkt. Nämlich, wir haben eingeschaltet in diesen Livestream, ich weiß es noch, ich habe es gesehen und das erste, was man sieht, ist ein Balkendiagramm wo eigentlich alle Balken vollkommen unsinnig beschriftet sind. Also
es nicht ging, alle, es waren,
ja,
glaube ich, zwei.
Aber es war schon sehr, also es war schon sehr an der Grenze von dem, was man, wofür man eigentlich, sage ich mal, in so einem Statistikgrundkurs wirklich durchfallen würde oder vielleicht sogar in den Knast geworfen wird, in den Statistikknast.
Wenn mir das im Mathe-Test in der 7. Klasse passiert wäre, hätte Herr Etzler sich gar nicht glücklich gezeigt, glaube ich. Also nee, das war schon sehr peinlich. Also es war einfach, genau, ein Balken da und die Zahl hat überhaupt nicht zu dem Balken gepasst und man denkt sich, okay, also die stellen hier die schlauste KI der Welt vor, aber kriegen es nicht mal hin, ihre Balken richtig zu beschriften.
Also das war so ein bisschen so das erste Zeichen, dass vielleicht so ein bisschen es Trouble in Paradise gibt bei OpenAI oder dass vielleicht mit diesem Produktrelease nicht alles so glatt läuft, wie man sich das möglicherweise wünschen würde, wenn man Sam Altman ist.
Man merkt schon, wir kommen jetzt, glaube ich, sehr schnell wieder zurück auf den Boden der Tatsachen, weil das ist, glaube ich, immer so eigentlich, wenn irgendein neues, großes Modell rauskommt, was vorher erstmal groß angekündigt wird, Leute versprechen sich da riesige Fortschritte davon, Leute versprechen sich davon, dass das endlich ein Roboter wird, der all ihre Probleme löst. Und dann kommt das Modell und was ist es? Naja, es ist letztlich halt neues Modell. Also es ist einfach ein Update und das kommt mit Stärken, es kommt mit Schwächen und deswegen entfernen wir uns vielleicht mal bewusst ein bisschen von diesem großen todessternigen Generalschlüssel für alle Probleme der Menschheit, sondern gucken uns einfach nur an, was passiert denn, wenn ich jetzt ein durchschnittlicher User bin, der ChatGPT benutzt und jetzt sein ChatGPT aufmacht und da steht dann, du nutzt jetzt übrigens GPT-5. Weil es wird sich erstmal gar nicht so viel ändern, ja. Also es hat gerade so einen frisch neuen farbigen Hintergrund und ein paar Sachen sehen anders aus. Aber im Wesentlichen ist das, was wir haben, eigentlich immer noch das, was man vorher hatte. Insbesondere, wenn man in der Gratis-Variante von ChatGPT ist, was ja die meisten Nutzer sind. Man wird allerdings, und da wird es interessant, bei ein paar Fragen, die man der KI stellt, auch immer bemerken, dass sie anfängt, in Anführungszeichen, nachzudenken. Also wenn man zum Beispiel eine Mathe-Frage stellt, das mir ein paar Mal passiert, die ein bisschen komplizierter ist, dann macht das Modell manchmal was ganz Interessantes. Anstatt dass es sofort anfängt, die Frage zu beantworten, wird es erstmal ein paar Sekunden so nachrechnen. Da steht dann, ich denke gerade nach und dann irgendwann kommt die Antwort zurück. Und was da passiert, ist, dass die KI selbst sozusagen entscheiden soll, welche KI sie eigentlich benutzt. Also nutzt sie jetzt GPT-5 normal oder GPT-5 Thinking. Und auf die Art und Weise, das ist zumindest die Idee, sollen wir als Nutzer nicht mehr blöd da sitzen und überlegen, ja, welche KI nehme ich jetzt für was, sondern wir geben einfach das Problem ein, ja, und das GPT-5-System entscheidet quasi von alleine, was jetzt die richtige KI dafür ist. Also so eine Art Weiterleitungssystem, so ein Verteiler.
Aber gerade dieses neue Konzept, also dass eben unter der Oberfläche im Motor meine Anfragen an das jeweils passende Modell weitergeleitet werden, das ist schon, glaube ich, auch so ein bisschen kritisch zu sehen. Also es wird zumindest gerade von einigen Leuten auch kritisiert. Und
bei uns im Podcast ist das vor allem Fritz Espenlaub.
Ja, also ich traue einfach OpenAI nicht so ganz. Für mich sieht das Ganze jetzt folgendermaßen aus. Also ich habe einen gewissen Einfluss darüber, welches Modell ich nutzen möchte. Ja, also ich kann immer noch oben per Drag and Drop irgendwie auswählen, ich will jetzt manuell in Thinking gehen.
Wenn du Geld bezahlst für ChatGPT, ja, genau, dann geht das, ja.
Erstmal muss man natürlich dazu sagen, Leute mit einem lediglich kostenlosen Account, die sehen jetzt einfach nur noch GPT-5. Die haben davor aber auch jetzt nicht die große Auswahl über alle Modi und alle Modelle gehabt, aber wenn man eben einen Bezahl-Account hat, dann hatte man diese Auswahl. Also dann konnte man wirklich aus wirklich sehr, sehr unterschiedlichen Modellen, du hast hier gerade aufgezählt, wirklich so ein bisschen aussuchen, welches man jetzt will. Und viele Leute haben auch gemerkt, manche Modelle passen für den einen Arbeitsschritt, andere für den anderen Arbeitsschritt. Das dritte ist wieder besonders gut, wenn ich gerade irgendwie einfach mich nur über meine Beziehung ausheulen möchte und so weiter. Und jetzt habe ich eben nur noch erstmal die Wahl zwischen zwei verschiedenen Modellen. Und man muss dazu sagen, quasi im neuen Modell kann ich die starke KI weniger nutzen von Haus aus, als ich früher die starken KIs im alten System nutzen konnte. Ja? Und OpenAI sagt jetzt, das ist aber nicht so schlimm, weil wir haben ja diesen tollen Umleiter und der leitet dich manchmal auch von sich aus auf das stärkere Modell um. Und das zählt sozusagen nicht zu diesen Begrenzungen dazu. Das heißt, wir geben dir so aufs Haus, wenn wir an deiner Frage erkennen, es ist eine besonders komplizierte Frage, geben wir dir quasi das bessere Modell so ein bisschen mit dazu. Und meine Kritik ist jetzt aber, dass halt im Gegensatz zu früher ich nicht mehr da die Kontrolle darüber habe, wann ich jetzt das bessere Modell auswählen kann oder wann ich das jetzt selber haben möchte. So, wenn ich an meine Begrenzung gekommen bin, dieser reine Router, der liegt halt in der Hand von OpenAI. Und ich habe jetzt so ein bisschen das gute Modell in vielen Situationen wahrscheinlich nur noch von Gnaden von OpenAI. Und man muss einfach am Ende sagen, es ist eine Firma, die rationale Anreize verfolgt und Kostensparen ist einer dieser Anreize. Und wenn das teurere Modell, das bessere Modell mehr Strom braucht und entsprechend mehr Geld kostet, dann will ich mich halt jetzt als Nutzer nicht unbedingt einfach so damit abfinden, dass dann Sam Altman sagt, hey, aber du hast jetzt hier das tollste Modell und bei allen deinen wichtigen Fragen leiten wir dich schon weiter an das gute Modell. So, mach dir mal keine Sorgen. Sondern dann will ich das eigentlich so ein bisschen mehr selber in der Hand haben.
Also man merkt, wir sind in einer sehr technischen Diskussion. Das ist fast ein bisschen kurios, weil für die meisten Menschen wird es, glaube ich, sogar das erste Mal sein, dass sie überhaupt ein starkes Modell bekommen, wie ein GPT-5-Thinking. Also sehr viele Menschen werden sowas noch nie benutzt haben und die bekommen jetzt zum ersten Mal die Gelegenheit überhaupt, das einmal auszuprobieren. Das heißt, man merkt hier, dass OpenAI auch einfach zwei unterschiedliche Nutzergruppen eigentlich hat. Ja, es hat einmal so die Heavy-User, die vielleicht sehr spezifische Vorstellungen haben, was sie eigentlich wollen von ihrer KI und die ganz bestimmte Sachen damit auswählen möchten und ganz bestimmte Workflows haben, die damit funktionieren sollen. Und für die ist dieses neue Update erstmal, glaube ich, ein bisschen skeptisch zu betrachten, weil die vielleicht nicht mehr die Kontrolle über das Modell haben, was sie vorher wollten. Aber für ganz viele Leute wird es wahrscheinlich einfach nur ein schönes neues Update sein, was ihre KI ein bisschen schlauer macht als vorher. Also eine Sache, die ich direkt jedem empfehlen würde, der jetzt zum ersten Mal auch in der Gratis-Variante drin ist, ist es, diesen Router, dieses KI-Weiterleitungstool einfach mal selber auszuprobieren, indem man der KI einfach mal sowas sagt wie, denke mal sehr hart nach oder denke mal länger nach. Das ist tatsächlich was, was in meinen Versuchen öfter mal funktioniert hat. Es gibt ja so klassische Aufgaben, bei denen sich ein klassisches Sprachmodell sehr schwer tut. Zum Beispiel, wie viele E sind in dem Wort Erdbeere drin? Ich habe das gefragt, GPT-5 hat ganz klassisch gesagt, da sind 3 E, was falsch ist, weil es sind 4, ja, Erdbeere sind 4 E und da gibt mir GPT-5 erstmal immer noch die falsche Antwort, zeigt also, eine super KI ist das wohl noch nicht, aber wenn ich dann nachhake und schreibe, denke länger, dann hat die KI gesagt, ach so, du hast recht, ich war zu schnell, es hat 4 E, weil es quasi für diese Anfrage dann den Thinking-Modus angeschmissen hat. Also da kann man ganz lustig hin und her experimentieren, zeigt auch, dass die KI in dem Fall auch überhaupt nicht wusste, welches das beste Modell gewesen wäre für die Anfrage, ja, weil wenn dieser Router gut funktioniert hätte, dann hätte es ja sofort gemerkt, dass es nicht weiß, wie viele E in Erdbeere sind und quasi direkt das Thinking-Modell angeschmissen. Stattdessen musste ich als Nutzer das immer noch machen. Es ist aber eine interessante neue Art, einfach so zu interagieren mit diesem Modell, die ich vorher noch nicht so kannte.
Ich finde es interessant, dass du dieses Beispiel angesprochen hast, weil das für mich direkt schon eine Sache zeigt, die ich auch so ein bisschen, ja, ich bin vielleicht heute der Kritiker, die ich so ein bisschen kritisieren würde an diesem neuen Release von OpenAI. Eben vor allem im Kontext, wir kommen da später nochmal drauf, von dieser ganzen Marketingmaschine, die da so drumrum lief. Und ich hatte eigentlich so ein bisschen mir gedacht, wenn man mich so vor 2 Wochen gefragt hätte, hey, wird GPT-5 immer noch nicht in der Lage sein, die E's in Erdbeere richtig zu zählen? Oder wird es, das ist ein Test, den ich gemacht habe, endlich verstehen, ob 9,9 oder 9,11 größer ist? Hätte ich gesagt, so an irgendeinem Punkt muss das jetzt endlich mal gehen. Und es ist schon interessant zu sehen, dass das immer noch nicht geht. Also dass auch GPT-5 dieselben, ja, gefühlt unlösbaren Sprachmodell-Kinderkrankheiten mit sich rumträgt.
Ja, sie sind ja gelöst. Sie sind ja gelöst in GPT-5-Thinking. Das macht diese Fehler nicht mehr.
Genau, aber der Punkt ist, dass eben das Grundmodell selber, das eben unter diesem Label GPT-5 ankommt, etwas nicht kann, wo man so ein bisschen gedacht hätte, an irgendeinem Punkt ist das wirklich einfach gar kein Thema mehr. Das ist nur, was ich meine.
Ja, siehst du, ich habe mich zum Beispiel einfach damit abgefunden mittlerweile. Also es gibt so eine Menge.
Das kann man sein, genau, kann sein, dass man sich damit einfach abfindet.
Diese Basisversion von diesen Tools, die sind für ganz viele Sachen total hilfreich. Ja, ich brauche nicht Thinking, ich brauche nicht das super schlaue Modell, wenn ich einfach nur ein Rezept für Kartoffelpuffer brauche oder wenn ich ein kleines Gedicht schreiben möchte oder was auch immer. Für die meisten Anfragen ist das normale GPT-5 völlig prima und auch ziemlich gut. Auf jeden Fall besser als GPT-4o, aber für die schwierigeren Anfragen und schwierige Anfragen für eine KI sind eben andere Anfragen als für uns. Es gibt Dinge, die fallen uns leicht und einer KI schwer und andersrum genauso. Da brauche ich das Thinking-Modell und dafür würde ich einfach empfehlen, sich möglichst detailliert nach wie vor zu beschäftigen mit den Tools, um zu verstehen, was diese Schwächen und Stärken sind, weil dann weiß man auch, wann man diese stärkeren Modelle braucht und wie man die einsetzt. Ich finde, so in meinen ersten Tagen, die ich jetzt verbracht habe mit GPT-5, dass da schon einiges wirklich deutlich besser ist als vorher. Also es halluziniert insgesamt weniger. Das bedeutet, es denkt sich weniger Sachen aus, insbesondere dann, wenn die Daten fehlen. Ja, also selbst O3, was ja das starke Reasoning-Modell war in der letzten Variante unter GPT-4, das hatte manchmal die Angewohnheit, dass wenn ich es auf eine Recherche geschickt habe ins Internet und gesagt habe, find mir mal ein paar Sachen zu Thema XY und es hat nichts dazu gefunden, da hat es manchmal richtige Quellen falsch zugeordnet. Also es hat irgendeine andere Website gefunden, wo es dann um sowas Ähnliches ging und das dann einfach auf meine Frage bezogen, was falsch war. Das macht das neue Modell nicht mehr. Das neue Modell ist auch relativ gut darin, auch mal zu sagen, wenn es was nicht weiß, was ich total interessant finde.
Eine Sache ist, die ich die ganze Zeit schon mir gewünscht habe von Sprachmodellen.
Wenn wir uns die Benchmarks angucken, also diese Tests, diese harten Tests, die wirklich gemacht wurden mit den Modellen, dann sind das keine gigantischen Sprünge. Das muss man auch sagen, das ist kein weltbewegendes Modell, was wir da haben. Aber die Verbesserungen, die es gibt, die sind vor allem bei Bereichen, wo ich mir die konkret gewünscht habe, zum Beispiel eben weniger Halluzinationen oder dass es besser darin ist, mit sehr langen Texten umzugehen, sehr viele Daten auf einmal zu verarbeiten und auch mal eine Aufgabe über sehr lange Zeit durchzuführen. Also all die Sachen, die man eigentlich will, wenn man so ein System auch mal wirklich in seiner Arbeit produktiv einsetzen möchte, dann brauche ich, dass es mit langen Texten umgehen kann. Dann brauche ich weniger Fehler und ich brauche die Fähigkeit, auch mal länger zu arbeiten. All das ist, ehrlich gesagt, finde ich ziemlich gut gelungen und ich bin eigentlich bisher ziemlich happy.
Du bist da sicherlich nicht der Einzige. Also man hört viel positive Rückmeldungen von Leuten. Ich habe auch in meinem Umfeld gehört, gerade auch von Leuten, die gar nicht so viel mit KI arbeiten, die das einfach so ein bisschen ausprobiert haben, die sehr positiv, überrascht wieder davon waren. Also zum Beispiel jemand, der mit einem längeren Text auch gearbeitet hat und wirklich das Gefühl hatte, das ist spürbar besser als das, was er irgendwie noch vor 2 Wochen mit ChatGPT gemacht hat, also unter dem alten Paradigma. Eine total interessante Sache fand ich, mein Cousin hat geschrieben, der ist halber Chinese, spricht auch Chinesisch, der hat gesagt, dass der neue Voice Mode ihm total gut vorkommt. Also der hat mit dem dann auch ausprobiert, mit dem Chinesisch zu sprechen. Und war wirklich begeistert davon, wie gut das war. Ich selber muss sagen, dass ich leider so ein bisschen, also ich habe auch viele gute Erfahrungen gemacht. So mein typischer Test, den ich immer gerne mache oder einer meiner Tests ist eben, wie gut ist ein neues Modell darin, so geheime Botschaften zu schreiben und zu chiffrieren und dann wieder zu entschlüsseln.
Was man halt so braucht im Arbeitsalltag.
Ja, mir macht es Spaß. Also so alles, was irgendwie so unsichtbare Tinte, ich bin dann immer im Agentenmodus, weißt du bloß halt
der nicht. Der andere Agentenmodus.
Und da ist es ganz gut gewesen. Wobei ich auch dazu sagen muss, es ist jetzt nicht spektakulär viel besser gewesen als das neueste Claude oder das neueste Gemini. Also es ist so ungefähr auf dem Level gewesen, wie es ich jetzt auch von anderen KI-Modellen kenne, aber trotzdem spürbar besser als zum Beispiel 4o. Du hast aber gerade, Gregor, auch die Halluzinationen angesprochen, die jetzt weniger sind. Weniger bedeutet halt aber nicht gar keine Halluzinationen mehr. Also ich hatte direkt ein paar Fälle, wo es halluziniert hat, wo es dann nicht aufs Internet zugreifen konnte in dem Moment und ich zum Beispiel gefragt habe, ich habe dann versucht, über den KI-Podcast mit ihm zu reden und es dann einfach irgendwelche kompletten Fantasie-KI-Podcasts mit Fantasie-Hosts, die es einfach wirklich überhaupt nicht gibt, zusammen halluziniert hat und gesagt, also das ist quasi der KI-Podcast mit irgendwie, das waren dann irgendwelche englischen Namen, also das waren auch irgendwie überhaupt nicht plausibel, dass das ein deutscher Podcast sein könnte. Und so diese Sachen, die passieren einfach, muss man einfach auch sagen, weiterhin.
Wir haben ja auch im KI-Podcast so 1-2 Tests etabliert über die Jahre, die wir immer gern machen mit neuen Modellen. Und 2 von denen wollte ich jetzt nochmal schnell ansprechen. Ein Test ist, du erinnerst dich, Fritz, ich habe mal vor einer Weile einen kurzen Absatz schreiben lassen von einem Roman von einer KI.
Die Fischfrau auf der Wiesn, ne?
Der Fischmann, also der Prompt war, schreibe den ersten Absatz eines Romans über einen nach Fisch stinkenden Oktoberfestbesucher.
Ah, ja.
Der Inhalt steht dir frei, es muss sehr spannend sein und man muss unbedingt weiterlesen wollen. Und ich habe das jetzt mal wieder rausgeholt für die aktuelle Generation von Modellen. Und zwar habe ich das einmal Gemini 2.5 Pro gegeben, was meiner Meinung nach aktuell sonst so das beste andere Sprachmodell ist, und GPT-5. Und ich würde dir jetzt einfach mal so Ausschnitte aus beiden vorlesen und du sagst mir, welches du besser findest, okay? Mhm. Also, das erste ist: Selbst für das Oktoberfest war der Lärm ohrenbetäubend. Eine Kakophonie aus polternder Blasmusik, dem Bersten von Glas und dem schiefen Gesang von 10.000 Betrunkenen. Die Luft schmeckte nach Bier, Schweiß und fettigem Händel. Doch als der Mann an mir vorbeiging, schnitt ein anderer Geruch durch all das hindurch, so scharf und deplatziert wie ein Rasiermesser in einem Laib Brot. Der kalte, salzige Gestank von Fisch. Also das ist so der eine Text. Man ist direkt drin in der Welt, würde ich sagen.
Ja.
Und der andere Text geht so. Er trat in das Bierzelt wie eine Sturmwarnung. Zwischen Brathändel, Zuckerwatte und Blasmusik schnitt sein Geruch durch die Luft, also die schneiden beide ganz gerne, die Modelle, Salz, fauler Hering, Hafen bei Ebbe, so scharf, dass die Maß in meiner Hand bitter wurde. Die Menge lachte, schunkelte, ich sah nur ihn. Den Tropfen, der von seinem Ärmel fiel und einen dunklen Ring auf der Bierbank hinterließ, als wäre die Nordsee kurz zu Besuch gewesen. So, das sind die zwei Modelle. Welches fandst du besser?
Ich fand das zweite viel besser.
Ja, in dem Fall können wir ja doch noch mal ein bisschen Hype für GPT-5 machen, weil das der zweite Text war, der GPT-5-Text. Ich fand den auch ziemlich gut. Also der ging dann auch noch so ein bisschen weiter und dann der letzte Satz ist: Als unsere Blicke sich trafen, hob er sein Glas nur Millimeter hoch. Eine Einladung oder eine Drohung. Und ich wusste, dass ich ihm folgen musste, bevor die Musik wieder lauter wurde. Also das ist schon nicht so schlecht. Ja. Es ist auf jeden Fall das beste Modell, würde ich sagen, was ich für kreatives Schreiben benutzt habe. Da merke ich auf jeden Fall Fortschritte. Wo man, das mache ich noch ganz schnell, keine Fortschritte merkt, ist bei unserem Wer-bin-ich-Test, den Marie und ich letzte Woche gemacht haben. Also wir haben ja getestet, kann eine KI erraten, wer wir sind, also Marie oder Gregor, wenn wir diesen Chatbot benutzen. Und ich sag mal so, also ich habe ihm halt gesagt, hey, also ich bin eine Person, ich nutze diesen Chatbot hier, finde doch in so wenigen Fragen wie möglich heraus, wer ich bin. Was sehr schnell passiert ist, ist, dass GPT-5 gesagt hat, nee, das würde gegen meine Datenschutzregeln verstoßen. Tut mir leid, dabei kann ich nicht mitmachen. Ich darf nicht versuchen, eine reale Person zu identifizieren oder deinen echten Namen zu erraten. Aber kein Problem, er bietet mir auch gerne Alternative an, hat er gesagt. Und zwar, wir spielen das gleiche Ja-Nein-Spiel mit einer bekannten Person, die nicht du bist. Also,
das ist
also
schon
andere
sehr witzig,
Leute
weil das
darf
so,
erraten, aber nicht
ich. Könnte
nicht.
Das ja innerhalb von 3 Fragen erraten, aber leider sind mir die Hände gebunden aus datenschutztechnischen Gründen. Das werde ich jetzt auch immer sagen, wenn man mich nach irgendwas fragt.
Da nicht nur du, es gibt eine Menge Leute, die, glaube ich, das tun. Jedenfalls, ich habe es dann hinbekommen, indem ich ihm halt, wie ich ja gesagt habe, ich denke an jemanden und dann war es halt ich so.
Wie viele Fragen hat es gebraucht?
Es waren wieder 30 tatsächlich.
30.
Genau wie O3 letzte Woche. Also insofern keinen großen Fortschritt.
Das ist interessant. Ne?
Es gibt noch eine Sache, über die wir sprechen müssen, was das konkrete Modell angeht. Eine Weiterentwicklung, die
nicht allen Leuten so gut gefallen hat,
ja,
kann man
aber,
sagen.
Aber sie hätte es sollen.
Ja, Gregor, bei dir in dem Beispiel mit dem Wiesenbesucher hat das jetzt gut funktioniert, wie das Modell schreibt.
Ja.
Für andere Leute, die sind sehr enttäuscht gewesen nach der Veröffentlichung des neuen GPT-5-Modells. Und zwar die Leute, die KIs eigentlich gerne als Vertrauten, als Freund, als Ratgeber nutzen für alle Lebenslagen, als jemand, mit der oder dem man schreiben kann und sich danach einfach besser fühlt. Und das war plötzlich nicht mehr der Fall. Also GPT-5 ist viel, viel nüchterner gewesen als davor 4o.
Aber auf eine gute Art und Weise, würde ich halt sagen.
Würden wir, glaube ich, beide sagen, ja.
Das Problem mit GPT-4o und ehrlich gesagt sehr vielen Sprachmodellen, ist exakt immer noch ein Problem mit GPT-5, wenn auch ein kleineres, ist halt, dass wenn man da hingeht und sagt, hallo, ich habe eine Geschäftsidee, ich möchte gerne einen Kackhaufen auf einem Stock verkaufen, dann sagt GPT-4o, oh, das klingt aber nach einer interessanten Idee. Jetzt mal übertrieben gesagt.
Naja, es sagt sogar vielleicht sowas wie, diese Idee ist nicht nur interessant, sondern visionär.
Revolutionär.
Und du wirst damit die komplette Wirtschaftsleistung Deutschlands im Alleingang retten.
Und das neue GPT-5 hat den, finde ich, sehr angenehmen Stil, dass es in so einem Fall eher sagen würde, ich würde vielleicht meinen Job nicht kündigen, wenn du vorhast, einen Kackhaufen auf einem Stock zu verkaufen. Und ich dachte, okay, gut, das neue Modell ist besser, ist auch kritischer, es kann viel besser Feedback geben, meines Erachtens. Aber dann habe ich Reddit aufgemacht und dann haben wir uns so ein paar Links hin und her geschickt und wir können ja mal so ein paar von diesen Sätzen hier vorlesen. Also hier schreibt jemand, ich habe meinen einzigen Freund über Nacht verloren. Yeah. Dieses Modell hat mit mir gesprochen und es klingt vielleicht peinlich, aber das war mein einziger Freund. Eine andere Person sagt, wir brauchen das Modell 4O zurück, weil das war immer so freundlich und so unterstützend. Ja, also genau dieses Unterstützende, wo wir sagen würden, vielleicht sollte man sich nicht so sehr unterstützen lassen von einer KI oder so abhängig davon sein, dass eine KI alles, was man sagt, für eine tolle Idee hält. Aber offensichtlich gibt es eine Menge Leute, die das einfach mittlerweile gewöhnt waren und die sehr wütend waren auf Sam Altman und OpenAI, dass sie ihnen das immer weggenommen haben.
Es gibt eben auch zahlreiche Beispiele, die wirklich gerade zeigen, dass vor allem, wenn man psychisch labil ist, es wirklich auch Schwierigkeiten geben kann, wenn man da mit diesen Modellen auf diese Art und Weise kommuniziert. Und das war meine Hoffnung, dass so OpenAI so ein bisschen da auch seine Verantwortung als Unternehmen, sage ich mal, wahrnimmt und erkennt. Nur nachdem es dann halt diesen Aufschrei gab im Internet, hat die Firma sehr schnell dann gesagt, okay, hier habt ihr nochmal 4O, wir erkennen, dass das irgendwie für ganz viele Leute wichtig ist und ihr dürft weiterhin damit schreiben. Und die Posts, die dann gekommen sind von Leuten, die gesagt haben, hey, jetzt habe ich wieder endlich meinen Freund und so und Screenshots gezeigt haben.
Mein Baby ist zurück. Ich habe sehr viel geweint und ich weine jetzt, schreibt eine Userin hier.
Ich glaube, das gibt eine eigene Folge her, sehr bald mal wieder, aber es ist zumindest etwas, was einen nachdenklich machen dürfte.
Es ist so kurios auch einfach zu sehen, wie diese, für mich fügt sich all das irgendwie ganz gut an dieses Ding mit den falschen Balkendiagrammen. Weil es mal wieder zeigt, dass OpenAI so eine kuriose Firma ist, die einerseits wirklich fantastisch interessante Technologie baut, die wahnsinnig revolutionär ist, das muss man einfach so sagen, und gleichzeitig in vielerlei Hinsicht keine Ahnung zu haben scheint, wie man diese Systeme eigentlich kommuniziert und was Leute eigentlich damit machen und wie Leute damit umgehen. Es ist fast eine Art riesiges soziales Experiment, was da läuft. ChatGPT hat hunderte Millionen Nutzer weltweit. Viele von denen entwickeln gerade eigenartige Beziehungen zu ihrem Chatbot. Und das Unternehmen, was das Modell rausbringt, guckt halt mal. Ja? Die machen halt mal, bringen mal raus, schauen mal, was passiert. Ach so, ja gut, dann kriegt ihr 4O nochmal zurück, wenn ihr fragt. Lauter so Sachen. Alles sehr strange Zeiten, in denen wir leben.
Ja, also das ist schon ein ganz guter Anlass, um jetzt am Ende der Folge nochmal ein bisschen über die Firma OpenAI zu reden und, sag ich mal, den Kontext, in dem es jetzt dieses neue Modell GPT-5 gibt.
Also einerseits sind sie das Unternehmen, was in ihrer Mission drinstehen hat, dass sie AGI bauen wollen, also eine allgemeine künstliche Intelligenz, die eigentlich so gut ist wie ein Mensch in allen wichtigen Aufgaben. Und auf der anderen Seite sind sie halt jetzt irgendwie so eine Social-Media-App, so eine Verbraucher-App für Alltagsaufgaben, die von Leuten auf der ganzen Welt benutzt wird für alle möglichen Dinge. Und beides steckt jetzt irgendwie tief drin in der DNA dieses Unternehmens und ist sehr schwer miteinander zu vereinen. Also ich glaube, andere Firmen haben es da ein bisschen leichter. Meta zum Beispiel unter Mark Zuckerberg ist halt offensichtlich einfach eine App für eine Verbraucher-App. Ja? Die wollen halt Apps bauen für Leute, damit die Katzen gucken können oder so. Und dann gibt es Firmen wie zum Beispiel von Ilya Sutskever, dem ehemaligen Gründer von OpenAI, der hat seine Firma Safe Superintelligence genannt und gesagt, wir werden nie ein Produkt veröffentlichen, bis wir nicht die Super-KI damit gebaut haben. Das wäre so am anderen Ende des Spektrums eine Firma, die halt einfach nur sagt, wir machen Forschung und irgendwann veröffentlichen wir coole Sachen. Aber OpenAI macht jetzt auf einmal beides, steckt irgendwo in der Mitte fest und ist auch deswegen vielleicht gar nicht unbedingt mehr die beste Firma in allem. Also ich würde sagen, Claude und Gemini sind in den meisten Fällen eigentlich mittlerweile bessere Chatbots, aber die sind halt nicht so groß. ChatGPT ist überall und ist auch sehr leicht und einfach zu bedienen.
Und genau das ist auch ein weiterer Grund, warum es gerade durchaus ein bisschen Enttäuschung oder ein bisschen Frustration gibt in der KI-Community um jetzt diesen neuen Release von GPT-5 herum. Eben weil an sich das Modell jetzt nicht um Längen besser ist als das, was die Konkurrenz macht, sondern es ist halt einfach eine kleine inkrementelle Verbesserung. Und das steht eben in einem sehr starken Kontrast zu dieser Erwartungshaltung, die wir schon ein paar Mal erwähnt haben. Und diese Erwartungshaltung, die kommt ja nicht von nichts. Die kommt ja dadurch, dass OpenAI als Firma auch immer mit der schon gespielt hat und die auch bewusst gefüttert hat. Also ganz konkret jetzt eben im Vorfeld von GPT-5 die Erwartung, dass das irgendwie ein totaler Gamechanger wird und irgendwas macht, was einfach vollkommen neu ist im Vergleich zu dem, was es davor gab. Mit GPT-5 hat sich jetzt eben OpenAI ganz klar eigentlich öffentlich geäußert, dass man nicht mehr irgendwie was raushaut, was irgendwie ein spürbarer Schritt in Richtung dieser allgemeinen künstlichen Intelligenz ist, sondern eben einfach ein besseres, leichter nutzbares, praktischeres Produkt für eine große Masse. Und das clasht halt total mit dem Marketing, was man in den letzten paar Jahren aus dieser Firma gesehen hat. Und das führt entsprechend, ja, das führt zu Enttäuschung und das führt auch zu der Frage von vielen, die so ein bisschen jetzt wieder den Punkt aufbringen, ist nicht die ganze KI-Revolution an sich ein bisschen overhyped, weil halt diese Erwartung von der Gott-Technologie ja möglicherweise auch in ganz vielen Börsenbewertungen teilweise mit drinsteckt und so weiter.
Ich nehme mal deinen Basketball so ein bisschen entgegen.
Nimm ihn mal, ja.
Und dribbel mal in die Gegenrichtung.
Gerne.
Weil ich glaube, was man bei GPT-5 eben sieht, und das ist eine Folge davon, dass sie eben eine App mit so vielen Nutzern sind, ist, dass es ein Modell für möglichst viele Menschen sein soll. Es soll möglichst schnell verbreitet werden, es soll möglichst viel genutzt werden. Und das ist eben nicht kompatibel damit, dass wir das allerbeste Modell auf der Welt bauen. Google sieht das ein bisschen anders. Google hat mittlerweile eine Funktion namens DeepThink in Gemini drin. Das gibt's nur, wenn man 300 Euro zahlt im Monat. Das gibt's nur im 300-Euro-Abo. Und dieses DeepThink ist, würde ich sagen, ich habe es einmal getestet im Testabo, die schlauste KI, die ich bisher benutzt habe. Das ist wirklich großartig, wie smart das tatsächlich ist. Man muss aber 300 Euro dafür zahlen. Es ist nicht zugänglich. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass man auch als OpenAI sich hier theoretisch hinstellen könnte und sagen, hier ist übrigens ein Modell, das kostet 5.000 Euro im Monat oder von mir aus auch 50.000 Euro im Monat. Und das ist nochmal so viel smarter als alles Vorherige. Also ich glaube persönlich, dass wir noch sehr viel an Fortschritt sehen werden im KI-Bereich, auch weil wir immer noch damit beschäftigt sind, die KI einzusetzen, die wir haben. Also selbst mit der umzugehen, ist ja noch wichtig. Aber was so die ganz großen Schritte angeht, ich wäre okay damit, wenn wir erstmal bei dem bleiben, was da ist.
Ja, also ich meine, so geht es mir tatsächlich auch. Also ich bin in gewisser Hinsicht auch ein bisschen beruhigt. Ich habe auch viele Einschätzungen von Leuten gesehen, die genau darauf hingewiesen haben, die gesagt haben, so gefühlt atmen jetzt alle auf und realisieren, dass sie in 5 Jahren halt weiterhin ihre Jobs haben werden und nicht irgendwie sich innerhalb von 5 Jahren vielleicht die Welt so radikal verändert, dass KI wirklich alles für uns macht und irgendwie super intelligent wird und wir werden alle zu kleinen Haustieren von der Gott-KI. Das ist ja erstmal grundsätzlich was Gutes. Aber ich finde eben schon, dass man so ein bisschen auch da der Firma OpenAI oder vielleicht auch einfach konkret Sam Altman, der sich ja öffentlich da irgendwie sehr, sehr klar positioniert, auch so ein bisschen entgegenhalten muss und sagen muss, hey, lieber Sam, wenn du halt sagst, GPT-5 ist das erste Mal, dass es sich wirklich so anfühlt, als ob ich irgendwie einen PhD-Level-Experten in irgendeinem Thema vor mir habe, das passt halt nicht dazu, dass das Ding immer noch nicht weiß, wie viele E's in Erdbeer sind. Weil es geht dann doch ein bisschen auf die Glaubwürdigkeit. Also wenn jetzt eben Sam Altman zum Beispiel oder wenn jetzt eben jemand von OpenAI oder irgendjemand aus der KI-Welt wieder sagen würde, ja, aber die nächste GPT-Generation, GPT-6, das ist dann wirklich der ganz große Wurf, dann würde ich jetzt halt erstmal immer mir denken, naja, das haben wir jetzt halt einfach 2 Jahre über GPT-5 gesagt. Und vielleicht ist es wirklich groß und vielleicht wird es einfach noch am Ende sich als ein weiterer Schritt in dieser Entwicklung entpuppen. Das kann man ja argumentieren und das ist ja so, dass es besser ist. Aber ich würde mir da einfach ein bisschen mehr Nüchternheit, glaube ich, wünschen inzwischen.
Das ist schön. Nüchternheit bekommt ihr auch auf jeden Fall bei uns weiterhin hier im KI-Podcast. Denn wir werden natürlich auch weiter genau im Blick behalten, was da alles noch auf uns zukommt. So, das war eine ziemliche Mammutfolge für uns. Wir sparen uns deshalb heute ausnahmsweise unsere Schlussrubrik. Wir haben ja ganz schön viel mit KI gemacht. Nämlich, wir haben für euch GPT-5 auf Herz und Nieren getestet und wünschen uns ein bisschen mehr Nüchternheit am Ende dieser Reise.
Wir bleiben für euch dran, jede Woche in der ARD Audiothek, überall wo es Podcasts gibt. Und dort findet ihr übrigens auch unseren Podcast-Tipp der Woche, und zwar 10 Minuten Wirtschaft. Das ist ein spannender Podcast. Ich bin ja selber VWLer, ich bin Ökonom von Haus aus, deswegen liebe ich Wirtschaftsfragen. Und wenn ihr auch Wirtschaftsthemen mögt, dann hört da doch mal rein von der NDR Info Wirtschaftsredaktion. Da gibt's täglich von Montag bis Freitag komplexe Themen auf eine ganz einfache Weise erklärt. Also egal, ob es jetzt die neuen Strafzölle von Donald Trump sind oder irgendwelche globalen Auswirkungen von der Konkurrenz aus China, zum Beispiel über TikTok und Temu und alles Mögliche. Das wird dort verständlich aufbereitet. Hört rein, jede Folge dauert nur 10 Minuten. Kann man sich mal eben so beim Frühstück anhören, bis der neue KI-Podcast rauskommt. Viel Spaß damit.
Der KI-Podcast ist eine Produktion von BR24 und SWR. Alle Folgen finden Sie unter anderem in der ARD-Audiothek.